Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich noch eine Ankündigung für dich hier lassen. Das erste Wandelwerker-Buch ist fertiggestellt und veröffentlicht. Mit dem Titel Arbeitsschutz beginnt im Kopf ist es das erste aus unserer Sicht Grundlagen- und Fachbuch für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur geworden. Und du erfährst hier in dem Buch, warum Arbeitsunfälle in deinem Unternehmen stagnieren statt sinken, wie du die Stagnation endlich beenden kannst, wie du auch das Mindset der Führungskräfte und Mitarbeiter verändern kannst und wie du auch Führungskräfte für dich, für den Arbeitsschutz gewinnst und zu wichtigen Multiplikatoren in deinem Unternehmen machst. Ein Fachbuch, ein Grundlagenwerk für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur in deinem Unternehmen. Und mehrere hundert haben sich das Buch schon gesichert und ihr ganz persönliches Exemplar schon erhalten. Dein Exemplar kannst du jetzt unter www.arbeitsschutzbuch.de bestellen und in wenigen Tagen auch die Sicherheitskultur in deinem Unternehmen weiterentwickeln. Viel Spaß beim Lesen und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute den Tom Raju Rulfink im Podcast. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Ich glaube, die meisten kenne ich gar nicht unter deinem vollen Namen, sondern woher kennen dich die meisten, Tom?
Ja, die meisten kennen mich wahrscheinlich von den kleinen Videos, die ich täglich poste unter Safety Media Design, wo ich immer eine Situation eines Beinahunfalls oder eines leichten Unfalls darstelle und auf ja Sicherheitsmängel hinweise.
Und was passiert dann in den Videos? Kannst du es einmal für uns?
Ja, also meistens ist es mit schöner Musik hinterlegt, ja, und jemand baut sich irgendwie Behilfsmittel zum Holzspalten ohne Sicherheitsabschaltung und nicht alles, was funktioniert, sollte man auch machen, ne? Und ich weise halt dann immer mit so einem Pfeil auf diese Gefahr hin und rufe dann Arbeitssicherheit mit meinem Megafon. Das Megafon, das ist dann auch daraus entwachsen, dass wir viele Firmen bei uns tätig haben und immer, wenn ich rumgelaufen bin und da praktisch meine Sicherheitsmaßnahmen, die ich in der Arbeitsfreigabe, über die wir gleich sprechen, kontrolliert habe, dann wurden auf einmal die Helme aufgesetzt und die Zigaretten flogen durch die Gegend, ja, also, was man so kennt. Und deshalb habe ich dann immer schon, wenn ich aus der Tür gekommen bin, Arbeitssicherheit gerufen. Und mit den Protesten oder zunehmenden Protesten gegen Kraftwerke und so weiter, haben wir die Megafone bekommen. Dann war natürlich die Verbindung geschaffen mit dem Megafon und mir. Und seitdem rufe ich dann immer Arbeitssicherheit in das Megafon und das ist zum Markenzeichen geworden.
Ja, sehr, sehr cool. Ja. Coole Videos, auch immer nochmal wieder aufrüttelnd, glaube ich, für den einen oder anderen. Und du hast eben schon gesagt, du teilst es ja auch sehr, sehr viel so in deinen Stories, ne? Und das, was ich jetzt gerade auch im Vorgespräch schon mal sehr, sehr schön finde, was du gesagt hast. Und es gibt dann immer mal auch den einen oder anderen, den man schon auch daran erinnert, dass auf Arbeitssicherheit zu achten, ne? Während der betrieblichen Tätigkeit. Also finde ich das erstmal eine sehr, sehr gute Idee, genau da den einen oder anderen mit so einem Anker, mit so einer einfachen Botschaft auch nochmal an die Arbeitssicherheit zu erinnern.
Ja, genau.
Ja, du bist aber nicht nur mit Safety Media unterwegs, sondern kommst auch aus der operativen Praxis. Ne? Du bist Schichtleiter. Genau. Und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, wo du sehr, sehr nah dran bist. Und zwar wollen wir heute über Arbeitsfreigaben beziehungsweise Arbeitserlaubnisverfahren sprechen, wo du gerade mich schon einmal darauf hingewiesen hast, dass es einen korrekten und einen etablierten Begriff gibt. Da wollen wir heute drüber sprechen, weil ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und es ist auch ein Thema, was wir im Rahmen auch der Zusammenarbeit mit unseren Kunden festgestellt haben, gar nicht überall gut etabliert ist. Also das Thema Arbeitserlaubnis, gerade auch in der Zusammenarbeit mit Fremdfirmen, ne, die da ja oft noch mit hinzukommen.
Genau.
Also ein ganz, ganz wichtiges Thema, um ja auch Arbeitsunfälle zu vermeiden.
Ja, du hast es gerade richtig schon gesagt. Also da ist es so, dass in großen Unternehmen das meistens schon implementiert ist.
Mhm. Ja. Und auch da, nicht überall, habe ich die Erfahrung jetzt gemacht. Also tatsächlich, ich kenne es aus meiner Historie ja auch als gut etablierten Prozess, aber es zeigt sich auch immer mehr, dass auch nicht in allen Unternehmen tatsächlich sowas existent ist. Ich habe noch eine Frage so zu auch deinem Auftritt bei LinkedIn und auch dem Safety Media Design. Wie bist du dazu gekommen? Also wie bist du von der Tätigkeit des Schichtleiters auch hin zu diesem Schwerpunkt und zu diesem zur Marke Arbeitssicherheit gekommen?
Grundsätzlich war es so, dass ich immer schon viel in mich selbst investiert habe. Ich habe immer gedacht, also jedes Zertifikat, was ich erhalte, ist mehr wert als eine neue Felge am Auto. Das war schon immer so, weil man das Zertifikat halt ein Leben lang behält. Und somit habe ich mich immer schon viel fortgebildet. Dann war es halt so, dass selbst die Meisterausbildung, also nicht auch bei großen Unternehmen, heute nicht mehr bezahlt wird. Und ich die also auch selber finanziert habe und dann mit Wechselschicht und musste auch einen Urlaub dafür, einen ganzen Jahresurlaub dafür aufwenden, um daran teilzunehmen. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, irgendwie muss ich das jetzt zurückbekommen, das Geld. Ne? Und dann habe ich praktisch meine erste Firma gegründet. Das war damals noch TA Personal Coaching, wo ich Seminare für die mittlere Führungsebene angeboten habe, Führen von Mitarbeitergesprächen, Lob- und Kritikgespräche und sowas alles, Motivation, wo ich mich reingearbeitet habe. Das ist aber, muss ich sagen, sehr schlecht gelaufen. Und hatte dann einen Wirtschaftsberater und der hat mir dann den Hinweis gegeben, sag mal, Tom, du bist doch da, machst doch den ganzen Tag Arbeitsfreigaben, das ist doch dein Ding, du solltest in den Arbeitsschutz wechseln. Und dann, ja gut, dann habe ich halt nochmal die Schulbank gedrückt, Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht und habe dann gemerkt, aber wenn du eine Begehung machst, dann kannst du auch gleich den Brandschutz mitmachen. Ne? Du bist ja auch Feuerwehrmann, freiwillige Feuerwehr, okay, alles klar. Okay. Ja, dann Brandschutzbeauftragter. Ja, dann sind wir ein Störfallbetrieb, okay, Fachkoordinator Evakuierung, ja. Ne? Irgendwas mit Umweltschutz, EHS-Manager, ne? Also das wurde dann immer mehr mit Ausbilder für Staplerkrane, Ladungssicherung und so weiter. Es ist immer weiter gewachsen praktisch.
Okay. Ja, und auch dich wohlgefühlt in dem Thema dann, ne?
Ja, genau. Und Mediendesign kam dann dazu, weil die Welt heute immer so schnelllebig ist. Und das weißt du vielleicht auch, wenn du selber Unterweisung gibst, dass wenn du dann sagst, jo, heute kommt Leitern Dritte, ne, dann siehst du schon die ersten in der Wohlfühl
abgeschalteten Haltung.
Ja, genau, holen Brötchen raus und so weiter. Und da hatte ich mal ein Seminar gemacht bei der BGETEM, das hieß Unterweisung effektiv gestalten. Das war sehr, sehr gut. Da wollte ich nämlich dann auch mal fragen, was muss ich denn überhaupt machen als Vorgesetzter, um rechtssicher zu unterweisen? Und da haben die mir auch gesagt, okay, man muss die Leute auch mit einbinden. Und gerade bei der Mediengestaltung ist es so, wenn man Content sieht auf dem Handy, dann ist der relativ schnell, ja, entweder interessiert der einen in 2-3 Sekunden oder man wischt selber weiter. Und da muss man halt irgendwie die Sprache der Menschen sprechen und die Leute da ansprechen und da abholen, wo sie sind. Das ist heute Mediengestaltung, ja.
Ja.
Handy.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, sehr schön. Lass uns gerne mal einsteigen in das Thema der Arbeitsfreigaben. Du bist ja relativ nah dran. Vielleicht können wir einmal grundsätzlich einsteigen in, wie sieht's da aus mit auch den rechtlichen Grundlagen? Also, wo ist das geregelt, dass es überhaupt einen Prozess zur Arbeitsfreigabe geben soll? Vielleicht auch, ja, wenn es in der Definition auch schon mit einfassend ist, für welche Tätigkeiten ist das denn überhaupt erforderlich?
Ja, also es ist in der Gefahrstoffverordnung ist es mit enthalten. Ich könnte jetzt auch, warte mal, genauen Paragraphen auch in den Anhang, Moment, warte mal eben, Anhang 1.1.4 unter organisatorische Maßnahmen finden wir das. Wir finden das in der Baustellenverordnung. Da haben wir den sogenannten SIGECO, ne, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator in der VDE 0105-100 finden wir das. Da heißt es aber Durchführungserlaubnis zu der Begrifflichkeit. Dann in der allgemeinen Bundesbergverordnung, da finden wir dann auch die Arbeitsfreigabe unter der THBS 1112. Da finden wir die Arbeitsfreigabe alles für Gefahren oder besonders gefährliche Arbeiten oder wenn ja eine Gefährdung durch andere ausgehen kann. Also wenn man also eine gegenseitige Gefährdung nicht ausschließen kann. Ne, also aber gerade bei der THBS 1113, da ist auch die Begrifflichkeit der Instandhaltungsarbeiten drin. Mhm. Ne, und da sind wir ja eigentlich tagtäglich unterwegs. Und wenn wir dann sagen, gefährliche Arbeiten, dann sind wir wieder in der DGUV-Vorschrift 1. Da finden wir die unter Paragraphen 8. Da sind die alle aufgeführt. Ne, das sind dann Baumfellarbeiten, elektrische Arbeiten sowieso, Schweißarbeiten, Heißarbeiten, Behälterbegehung, enge Räume, Taucharbeiten, also alles das, was wir unter gefährlichen Arbeiten so kennen.
Und was bedeutet im Grunde genommen der Prozess der Arbeitsfreigabe?
Ja, eine Arbeitsfreigabe, dazu müssten wir erstmal dahin gehen, wer hat welche Verantwortung?
Gerne.
Ja, weil wir haben einmal natürlich den Unternehmer, dann haben wir dann sowas wie mich, dann einen Schichtleiter oder einen Meister oder einen Werkstattleiter und dann haben wir irgendeine Firma, die irgendwas ausführen möchte. Ja? Und diese
kann ja auch die interne Firma sein, ne?
Kann auch die Werkstatt sein. Mhm. Da können wir gleich nochmal drauf kommen, okay, ob wir das mit einer Betriebsanweisung auch dann vielleicht regeln können. Mhm. Aber sagen wir jetzt erstmal, wir beauftragen eine Firma mit dem Schweißen eines Rohres bei uns in der Firma. So, jetzt wer trägt jetzt welche Verantwortung? Also der Unternehmer, klar, der hat ja immer die Verantwortung, aber der hat ja die Übertragung der Unternehmerpflicht auf die Vorgesetzten dann schon mal runtergebrochen. Also haben wir den Schichtleiter, der dann dafür sorgen muss, oder aber der Werkstattmeister, dass diese Firma, die jetzt kommt und Schweißarbeiten durchführen möchte, sicher arbeiten kann. Also das ist seine Verantwortung. Also dort bei der Anlage durch Änderung von Betriebszuständen, elektrisches Freischalten, drucklos machen, Abkühlzeiten beachten. Also da dann dafür zu sorgen, wenn er die Arbeitsfreigabe gibt, dass diese Firma, die ausführende Firma, dann sicher arbeiten kann. Und diese ausführende Firma, die ist dann dafür verantwortlich, dass sie gemäß der Arbeitsfreigabe, die sie dann erhalten, auch sicher arbeitet. Das heißt, wenn ich dann in der Arbeitsfreigabe festlege, es ist PSA zu tragen, sprich leichter Atemschutz oder Staubmaske, ne, oder wenn wir mit Gefahrstoffen zu tun haben, entsprechende PSA, die geeignet ist für die Gefahrstoffe, dann ist der dafür verantwortlich, dass für diese Einhaltung dieser Sicherungsmaßnahmen. Und dann sind wir aber auch noch nicht raus. Der Werkstattleiter hat dann auch nochmal eine Kontrollpflicht. Das heißt, er muss dann auch kontrollieren, ob auch tatsächlich so gearbeitet wird. Häufig haben wir das ja auch so, dass vielleicht ein Vorarbeiter kommt, der weist seine Mitarbeiter dann ein und dann verschwindet er wieder. Ja, das ist so ein üblicher Prozess. Da ist auch meistens nur einer, der Deutsch richtig gut sprechen kann. Und dann hauen die wieder ab und dann hinterher weiß wieder keiner, wer ist. Er ist aber in der Verantwortung. Er ist dann in der Verantwortung, dass er seine Leute tatsächlich richtig unterwiesen hat in den Einhalten der Sicherheitsvorschriften. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, pass mal auf, in diesem Bereich dürft ihr euch aufhalten, dass die dann auch nicht zum Beispiel in gesperrte oder besonders gefährliche Bereiche gehen.
Okay. Und das ist ja, also das eine ist quasi so derjenige, der für die Arbeit, für die Ausführung der Arbeiten verantwortlich ist, ne? Der andere quasi im Sinne des Auftrags als Auftragsverantwortliche oder auch im Sinne dann der Kontrollpflicht oder Wirksamkeitsüberprüfung, dass das so funktioniert, wie es im Grunde genommen abgesprochen worden ist. Ne? Also diese beiden Verantwortungen gibt es da eigentlich, ne?
Ja, das ist in großen Firmen häufig Also diese ausführenden Firmen sollten ja eine Gefährdungsbeurteilung auch mit sich führen oder zumindest erstellt haben. Bei großen Firmen ist es auch häufig so, dass man Fachbereiche hat, die diese Arbeiten planen. Das wird ja gar nicht von dem entsprechenden Personal, von der Produktion kontrolliert. Das heißt, die Fachbereiche machen eine Ausschreibung, dann werden sich mehrere Firmen drauf werden. Die müssen dann halt auch kontrollieren, ob alles da ist und geben das dann über Tools wie SAP, Maximo oder wie sie alle heißen, weiter über den Workflow dann an den
Können wir da einmal nochmal reingehen, weil ich glaube, es ist ein super spannendes Thema, weil du das jetzt gerade auch mit der Gefährdungsbeurteilung nochmal angesprochen hast. Ich weiß, also grundsätzlich fängt ja der Prozess eigentlich sogar noch ein bisschen eher an, auch beim Einkauf und bei der Beschreibung dessen, was eigentlich geleistet werden soll. Und daran hängen ja ganz, ganz häufig auch nochmal Qualifikationen, die so eine auftragnehmende Firma mit erfüllen muss, gerade wenn es um gefährliche Arbeiten geht, ne? Und dann hattest du jetzt gerade auch schon mal gesagt, die brauchen ja auch eine Gefährdungsbeurteilung. Die haben ja für sich eine Gefährdungsbeurteilung. Das ist ja die eine Gefährdungsbeurteilung, die wir haben. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch nochmal eine Gefährdungsbeurteilung für vor Ort, die im Zweifelsfall vermutlich erstmal der Auftraggeber, also Auftragsverantwortliche der Firma erstellt hat. Ja, genau. Wie ist in der betrieblichen Praxis dann die Zusammenführung der Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsverantwortlichen, also der Fremdfirma, und vor Ort des Auftragsverantwortlichen?
Also es ist ganz unterschiedlich, denn manche Firmen, gerade die jetzt aus Niederlande kommen oder so, die haben ja, wenn man die Gefährdungsbeurteilung, das ist ein ganzes Buch, das kann man sich ja eigentlich, das ist schon sehr, sehr aufwendig gestaltet. Bei anderen sieht man das als Produktionsleiter gar nicht. Der Fachbereich erstellt Gefährdungsbeurteilungen für die Gefahren von Räumen, sage ich mal. Wenn wir jetzt einen großen Raum haben und wir haben Lärmbereiche da drin, dann wird dafür eine Gefährdungsbeurteilung erstellt. Und die erhalten dann in Folge für die ausgeschriebene Arbeit die Gefährdungsbeurteilung von den ausführenden Firmen. Die sind dann entweder in dem Tool, welches man dann benutzt für dieses Freigabeverfahren, hinterlegt als Dokumentenanhang, oder aber wird mitgeführt, wenn sie dann kommen und das ausführen wollen. Und das Planen der Freigaben, das machen die zum Beispiel ja nicht, weil wir haben ja dann unter Umständen elektrische, mechanische Freigaben, sprich einmal, das macht ja dann nicht der Fachbereich, sondern das macht ja dann die Produktion oder die technische Abteilung, dass wir zum Beispiel bei einer Transformatorwartung den dann allseitig freischalten, um eine Wartung durchzuführen. Oder aber bei großen Druckleitungen, dass wir erstmal den Druck abbauen, entleeren, entlüften, bei Pumpen, abkoppeln vielleicht auch, wenn die Pumpe nur entnommen wird. Das macht dann wieder jemand anders. Also es ist schon ein Zusammenspiel von mehreren Gewerken, was alles dann im Freigabebüro zusammenfließt.
Ja, okay. Und dann, das ist ein guter Punkt. Und dann gehen wir quasi in dieses Freigabebüro. Ja. Und da ist dann face to face, vor Ort, persönlich, sowohl derjenige, der für die Ausführung der Arbeiten verantwortlich ist, als auch derjenige, der gerade im Grunde genommen Verantwortung für die Anlage hat, ne?
Ja, bei der nächsten Revision bin ich auch wieder der Anlagenverantwortliche. Und da erwarten wir so zwischen 1.000 und 1.200 Arbeitsfreigaben, die wir dann ausgeben für einen Zeitraum von 4 Wochen. Das heißt, da sind wirklich 300 bis 360 hatten wir zu Spitzenzeiten gleichzeitig ausgegebene Arbeitsfreigaben mit gegenseitigen Gefährdungen. Und da muss man schon genau einmal ein Fachwissen haben von der Anlage, als auch von den Tätigkeiten, die die Leute ausführen. Denn zum Beispiel ist ja ein Unterschied, wenn jemand jetzt trennschneidet beim Schweißen, also trennschneiden, oder halt nur ein Schweißverfahren an. Also der Funkenflug ist ja ein ganz anderer. Bei dem Schweißen mit der Stabelektrode fliegt er ja mehr oder weniger nur gerade herunter, weswegen beim Trennschneiden ja sehr viel weiterer Funkenflug und ein größerer Gefahrenbereich abzustecken ist.
Ja. Und die im Grunde genommen passiert ja dann die Arbeitsfreigabe im Vier-Augen-Prinzip, ne? Also vier oder
genau,
sogar
also
sechs Augen.
Die ausführende Firma bekommt dann die Arbeitsfreigabe erteilt, nachdem die Sicherungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Mhm. Und die Sicherungsmaßnahmen, da sind wir wieder bei den fünf Sicherheitsregeln, gibt es einmal für die Mechanik und auch für die Elektrik. Bei uns wird auch noch so gemacht, dass wir das alles mit einem Schloss sichern. Das heißt also, wenn wir jetzt einen elektrischen Einschub sichern von einer Pumpe, dann wird da ein Schloss reingesteckt und so, dass es man gegen Wiedereinschalten sichert mit einem Schloss. Und alle Schlüssel zu dieser Freischaltung wandern dann in einen Safe. Hm. Und erst wenn dann dort alle Schlüssel vorhanden sind, dann wird die Freigabe erteilt. So, dass man auch sicher ist, dass es nicht zwischendurch irgendjemand auf die Idee kommt, ja, irgendwie, ich möchte den Schieber jetzt gerne mal öffnen, um zu gucken, ob da noch Wasser in der Leitung steht. Nee, das geht nicht. Also das ist alles dann mit Ketten und Schlössern gesichert, so dass wir da auch wirklich Unfälle vermeiden.
Ja. Und das heißt, die Arbeitsfreigabe gibt es aber erst nach den Sicherungsmaßnahmen. Ne? Es ist nicht so, dass im Grunde genommen auf dem Papier beschrieben wird, welche Sicherungsmaßnahmen umzusetzen sind. Und ich sag mal, unter Bedingungen oder Berücksichtigung der Sicherungsmaßnahmen wird dann schon die Arbeitsfreigabe erteilt, sondern wirklich erst mit Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen gibt es die Arbeitsfreigabe.
Genau. Ja. Okay. Also erst wenn das alles gelaufen ist, weil wir auch teilweise ja Schäden feststellen, die betrieblich vielleicht, wenn man jetzt eine redundante Pumpe hat und eine Pumpe hat jetzt eine größere Leckage, kann man die ja abschiebern, aber man muss sie nicht sofort reparieren. Ja, das heißt, da kann man auch sagen, okay, das ist jetzt keine Wochenendarbeit, sondern wir schieben das auf Montag und dann wird dann auch erst zum Montag gesichert.
Okay. Sind das vier Augen oder sechs Augen, die Arbeitsfreigabe geben?
Die Arbeitsfreigabe wird bei uns von sechs Augen gegeben. Mhm. Das heißt, wir haben einmal einen, der plant und den Anlagenverantwortlichen, der drüber guckt. Und wir haben dann natürlich noch die ausführenden Anlagenfahrer, die Sicherungsmaßnahmen durchführen. Mhm. Und wenn denen etwas, es kann ja auch tatsächlich mal ein Zahlendreher drin sein, was nicht sollte, was aber gerade bei Beginn der Einführung des Systems häufig passiert ist, wo man noch alle KKS einzeln eintippen musste, da fällt denen das dann spätestens auf und man hat dann also praktisch nochmal eine Sicherheit.
Ja, okay. Ja, also sechs Augen sogar. Ja. Jetzt hast du gerade am Anfang des Gesprächs auch schon gesagt, es ist aber nicht damit getan, jetzt einfach nur zu unterschreiben und zu sagen, so ist alles sicher, sondern welche Aufgaben hat natürlich dann auch der Auftragsverantwortliche noch, der Firma, in der die Arbeiten stattfinden?
Ja, genau. Also die Firma, die Aufgaben übernommen hat, die sind für die Einhaltung unserer Sicherungs- oder der festgelegten Maßnahmen auch verantwortlich. Wenn wir jetzt Schweißarbeiten haben, dann muss natürlich auch ein Feuerlöscher da sein. Wenn der entsprechende Schweißer kein Brandschutzhelfer ist, dann müssten wir da eine Brandwache haben oder überhaupt bei Abschaltung von der Brandmeldeanlage müssen wir sowieso einen Brandschutzhelfer da haben, der die Brandwache übernimmt. Auch die Kontrolle nach Beendigung von zum Beispiel bei Heißarbeiten, das war immer ein großes Thema. Die wollen ja eigentlich aufhören mit der Arbeit und sofort sich in ihr Auto setzen und nach Hause fahren. Ne? Da habe ich auch lange gesucht, bis ich da mal was gefunden hatte, wie lange denn so eine Brandwache eigentlich sein muss. Ne? Also da ist also Minimum sind 2 Stunden. Ne? Ich kann dir nachher die DGUV-Regel da nennen. Weil das immer wieder so ein Streitthema war. Mhm. Und wann brauchen wir denn eine Brandwache? Ja, man braucht sie auf jeden Fall, wenn zum Beispiel die Brandmeldezentrale oder irgendwelche Melder abgeschaltet werden. Dann müssen wir für eine Ersatzmaßnahme sorgen. Ja, und das muss irgendeiner machen. Und das muss auch bei der Auftragsvergabe möglichst schon mit einfließen. Zum Beispiel auch bei Behälterbegehung. Wenn wir sagen, eine kontinuierliche Luftgüteüberwachung ist notwendig für die Ausführung der Arbeit, dann muss das Gerät ja von der Firma mit. Das ist ja nicht unsere Aufgabe, denen das Gerät zu stellen, sondern sie sehen das ja in ihren Lastenheft, was sie da machen sollen. Ne? Und ja, das ist aber auch dann immer wieder Gesprächsbedarf. Ja. Wir haben natürlich, das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, die Leute, die kommen, die kennen ja zum großen Teil nicht unser Werk. So, das heißt, die Unterweisung der Leute, die kann ja gar nicht von den Ausführenden so stattfinden. Die muss ja dann von irgendjemand vom Werk schon mal stattfinden. Mhm. Das heißt also, wir im Arbeitsfreigabebüro müssen dann auch eine entsprechende Unterweisung mit den Leuten durchführen, wo und wie sie sich da zu verhalten haben, welche Notrufnummer sie zu wählen haben oder so, wenn das nicht schon im Vorfeld vom Fachbereich gemacht wurde.
Ja, das war nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wie ist das mit auch Kontrollen, ob die Schutzmaßnahmen eingehalten worden sind? Ist da der Schichtmeister oder das Freigabebüro mit für zuständig?
Das ist natürlich bei 1200 Arbeitsfreigaben, ja, ist das ein bisschen viel. Also
ich kenne das Konzept so der Safety Walker, ne? Gerade bei Großstillständen, ne? Dass es da, ich sag mal, nicht jeder Einzelne kontrolliert wird, aber dass es da eine gewisse Anzahl an Safety Walkern auch gibt, die im Grunde genommen schauen, ist das so, wie es sein soll?
Ja, das gibt's. Also bei uns gibt's einen, der nur die Heißarbeiten abläuft. Mhm. Bei uns gibt's einen, der nur alle Gerüste abläuft und einen, der Isolierarbeiten abläuft. Ne? Also da haben wir also schon sehr viele Leute, die dann beauftragt sind, das zu kontrollieren. Und auch auf den Arbeitsfreigaben ist extra ein Feld, wo die Kontrollen dann eingetragen werden. Weil die Arbeitsfreigabe, das machen wir übrigens auch. Man könnte es ja natürlich auch komplett elektronisch machen. Aber die Schriftform ist doch da immer noch die geeignetste Form, weil die Leute dann das Schriftstück mit vor Ort nehmen können und dann auch vielleicht im Zweifel noch mal drauf gucken können. Zeig mir noch mal den Sicherungsschein. Brauchen wir jetzt tatsächlich hier eine Staubmaske oder nicht? Ne? Ja, deshalb die Papierform ist natürlich da in dem Bereich noch besser.
Genau das Gespräch habe ich letztens geführt. Da war auch die Frage, dürfen wir das digital mit abbilden? Ich gesagt, macht das nicht in dem Format mit auch den Freigabemechanismen, die da dran sind, und ich auch immer Papierform empfehlen.
Also das BGB kennt ja drei Formen von, also Schriftform, Textform und elektronische Form. Mhm. Ne, und alles drei ist anerkannt, bis auch Textform ist sowas wie eine AGB. Schriftform ist mit händischer Unterschrift. Ja. Bei elektronischer Form, da müsste man auch sagen, okay, da kommt wieder der Datenschutzbeauftragte mit ins Boot, weil wir müssten ja in irgendeiner Form einen Nachweis einer elektronischen Signatur haben. Ne? Mhm. Also es ist auch nicht mal so eben implementiert, sagst du, hier unterschreibt mal eben, sondern wir müssen das ja auch entsprechend der Datensicherung auch dann.
Ja, das stimmt. Ja, dann lass uns doch, jetzt haben wir einmal Vorbereitung währenddessen und auch zum Abschluss, du hattest gerade auch schon die Sicherungsmaßnahmen und Brandwachen und so angesprochen, ne? Wie ist dann der Prozess hinten heraus? Also wer muss jetzt die Auftragsverantwortliche für immer mitkontrollieren, ob im Grunde genommen der Ist-Zustand wiederhergestellt worden ist? Oder wie läuft das dann auch im Regelfall dann zur Freigabe wieder hinten heraus?
Also wenn die Firma uns meldet, dass sie mit den Arbeiten fertig sind, dann kontrolliert in dem Fall der Fachbereich, ob das alles fachgerecht ausgeführt wurde, ob da, es kann ja auch sein, bei Schweißarbeiten, dass nochmal eine Durchstrahlungsprüfung stattfindet, ne, ob alles soweit in Ordnung ist mit der Schweißnaht. Und dann erhalten wir die Arbeitsfreigabe zurück. Mhm. Und müssen dann natürlich, das ist wieder die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination, gucken, kann ich das System denn schon zurückstellen? Oder ist da vielleicht dann, wenn ich jetzt da einen Schieber öffne oder da elektrisch etwas wieder zuschalte, eine Gefährdung für jemand anderes? Es kann ja auch sein, man gibt eine Freigabe aus für eine Pumpe, und wenn man jetzt sagt eine Pumpe, dann hat die also einmal die Pumpe, eine Kreiselpumpe, die aber elektrisch angetrieben ist. Das heißt, es könnte ja auch sein, dass die Pumpe vielleicht noch nicht fertig ist, aber die elektrische Arbeiten sind fertig. Ne? Dann können wir natürlich den Elektromotor noch nicht wieder sichern oder wieder einsichern, wenn die Pumpe noch nicht gekuppelt ist. Ne? Das wäre dann eine Gefährdung. Nicht, dass der Motor anläuft oder irgendwie was anderes. Also wir müssen dann schon immer gucken, ist da alles fertig? Ich hatte auf der A&A mit drei Leuten von der Berufsgenossenschaft, von der BGE-TIM gesprochen, wie das denn mit der Dokumentationspflicht ist überhaupt. Mhm. Wie lange muss ich das aufheben?
Ja.
Ja, wie lange muss ich dann eine Arbeitsfrist? Und an die drei waren sich also einig, auch meine Ansprechperson von der Berufsgenossenschaft, die ich danach nochmal angeschrieben habe, von unserem Unternehmen, dass bei erfolgreicher Arbeit die Arbeitsfreigabe praktisch ja keinen Nutzen mehr hat. Also sie kann dann nur noch zu eigener, ja, zum Nachhalten oder nochmal zum Nachgucken archiviert werden. Es sei denn, da müssen wir auch wieder gucken, es ist eine Gefahrstoffexposition gewesen, ne? Also da haben wir dann
wieder, ja, das dann ist wieder anderes Regelwerk.
Ja, da kommt wieder der Krux. Ja. Da haben wir Gefahrstoffe da verwendet. Alles klar. Dann haben wir natürlich mehr, aber normalerweise bei einer erfolgreich abgeschlossenen Arbeit kann man nach Beendigung der Arbeit diese Arbeitsfreigabe dann auch, braucht man jetzt nicht 10 Jahre oder 2 Jahre archivieren. Aber die Unterweisung wieder, 365 Tage, bitte aufbewahren.
Ne? Hm. Ja. Ja, ja, und so differenziert ist es dann manchmal, ne?
Ja.
was sind so aus deiner Sicht so die größten oder die meisten häufigsten Fehler, die passieren beim Thema Arbeitsfreigabe?
Also am meisten ist es so, dass man einen engen Zeitrahmen hat für die Arbeit. Hm. Ja, dass auch da betriebswirtschaftlich sehr, sehr eng gedacht wird. Und zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht sagen, bei welcher Firma das war, aber dann zum Beispiel Abkühlzeiten nicht eingehalten werden und Leute schon, sage ich mal, Kesselanlagen Wächten abstoßen im Kesselinnern bei 70 Grad, wo wir sagen, okay, also bei mir hätte es das jetzt nicht gegeben. Ne? Mhm. Aber es gibt das, ne? Dass die Leute also wirklich dann immer aufs Tempo drücken. Das ist ja auch viel Geld, wenn man sich überlegt, eine Ausfallzeit kann zu guten Zeiten oder zu Spitzenlastzeiten auch mal 200.000 Euro kosten, ne, eine Stunde. Ja, das sind ja hohe Preise, die oder große Beträge, aber trotzdem sollte man da ja immer die Sicherheit auch ein bisschen mit einrechnen und auch entsprechende Abkühlzeiten oder aber auch Freischaltmaßnahmen, dass die Leute gerade bei elektrischen Freischaltungen sich die Zeit nehmen können, nochmal genau zu kontrollieren, mache ich genau das Richtige.
Ja. Das stimmt, weil wenn die Anlage, wenn was passiert, steht die Anlage länger.
Genau, genau. Ja. Also
aber das
Unfälle passieren,
gesehen, ne?
Die sind dann meistens auch sehr schwer. Hatten wir ja jetzt, ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, in Hamm-Üntrop war ja auch ein Stromunfall, 3 Verletzten oder also es im Kraftwerk sterben schon mal Menschen ja durch Arbeiten, aber da wird dann auch immer geguckt, ja, gerade dann, wenn die Staatsanwaltschaft dann kommt, dann wird geguckt, ja, was stand denn da jetzt bitte genau drin? Wie hätte er jetzt arbeiten sollen?
Ja.
Bei der Errichtung eines Kraftwerks ist ein Mann zum Beispiel, ich will mal ein Beispiel nennen, zu Tode gekommen, der Schweißarbeiten machen sollte bei einem Ölrücklauf zum Turbinenölbehälter. Und da war halt die Vorgabe aus der Arbeitsfreigabe, dass 2 Steckscheiben da gesetzt werden. Ja, wenn man die Flansche löst, dann eine Steckscheibe. Und der Einfachheit halber wollte er, also hat er nur eine gesetzt und an der anderen hat er ein Kissen gesetzt. Und dieses Kissen, das war wohl nicht ganz dicht, das war also vom Behälter aus. Und er hat Schutzgas geschweißt und wollte das Kissen richtig setzen, weil er gemerkt hat, seine Atmosphäre für Schweißen hat nicht so gepasst. Und ist dann in den Behälter reingestiegen, um das Kissen zu richten. Und da ist er dann umgekippt. Ne? Junger Mann, 23, ja. Sein Kollege wollte ihn retten, auch umgekippt. Ne? Den konnte man wieder retten, aber der junge Mann ist verstorben.
Ja.
Also, und da wurde dann auch ganz genau geguckt. Ne? Und da stand drin Steckscheibe.
Ja.
Und wir können dann auch nur sagen, ja, haltet euch an die Regeln.
Mhm.
Ja. Und ja, aber wir haben auch eine Kontrollpflicht. Ne?
Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das ist ja jetzt so, wie du es eben auch gerade nochmal beschrieben hast, ist ja im Grunde genommen, die Arbeitsfreigabe erfolgt erst nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen. Ne? Also da eben auch nochmal zu prüfen, ist alles so, wie wir es auch beschrieben haben im Arbeitsfreigabeschein. Ne?
Ja, genau.
Ja, sehr, sehr cool. Ein ganz, ganz tolles Thema. Danke, Tom, dass du das für uns einmal mit aufbereitet hast, zumindest so in den wesentlichen Punkten. Ich glaube, es gäbe
noch
mindestens...
Ich dir noch kurz sagen.
Ja, gerne.
Kleinigkeit, weil bei gleichartigen Gefährdungen, und wir haben eigenes Werkstattpersonal, da können wir das Ganze auch mit einer Betriebsanweisung regeln. Ne? Also da geht es auch bei Behälterbegehung oder aber auch bei Schweißarbeiten, wenn wir jetzt so einen Schweißertisch haben in der Werkstatt, immer gleichartige Gefährdungen, man muss den Lüfter anmachen und so weiter. Das wollte ich nur sagen. Man braucht also jetzt nicht immer eine Arbeitsfreigabe schreiben, auch beim eigenen Personal. Also beim eigenen Personal, bei gleichartigen Gefährdungen, wenn immer die gleichen Sicherungsmaßnahmen getroffen werden, dann können wir das mit einer Unterweisung und die Betriebsanweisung auch regeln.
Ja, okay. Gilt aber auf keinen Fall für den Einsatz von Fremdfirmen, ne?
Nee, dafür nicht.
Okay. Ja, sehr cool. Ja, danke schön. Ich glaube, das war für viele Kolleginnen und Kollegen da draußen nochmal ganz hilfreich. Das ist aus meiner Sicht auch manchmal gar nicht so ein trivialer Prozess, ne? Gerade wenn man auch als beratende Funktion das mal selber im Doing noch nicht miterlebt hat von wie funktioniert es tatsächlich, ne, im Freigabebüro, wie ist der Ablauf. Und da weiß ich, dass aber viele von uns als Fachkräfte eben schon auch damit betraut sind, Fremdfirmenmanagement-Richtlinien zu schreiben, die Regeln dazu zu definieren. Und da war das, glaube ich, jetzt an der Stelle nochmal sehr, sehr hilfreich. Tom, vielen, vielen Dank, dass du da einmal ein bisschen Licht in den Nebel gebracht hast. Dir weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg. Auf der einen Seite natürlich in deinem Unternehmen und auf der anderen Seite natürlich auch mit Safety Media Design. Mach weiterhin deine großartigen Videos, die den einen oder anderen, der glaubt, dass Arbeitsschutz langweilig ist und vielleicht auch etwas verstaubt, dass du da ein bisschen auch nochmal ein anderes Media Design mit reinbringst. Dankeschön und mach bitte weiter so.
Ja, ich danke auch. Danke, tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.